Gut, die andere Sache ist noch, Schwester Christina hat noch die Karten da ausliegen. Wir können da sich auch bedienen, an den Karten die mitzunehmen. Gut, lasst uns auch jetzt in kurzen Gebeten uns beteiligen in Gebetsgemeinschaft und dann gehen wir rüber.
Liebe Freunde, liebe Besucher, ich möchte uns heute an diesem schönen Samstagmorgen einen Abschnitt lesen, der mir in der letzten Zeit sehr wichtig geworden ist. Wir finden diesen Abschnitt in Matthäus 22. Matthäus 22 von Vers 1 bis 14. Das ist ein Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jede Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, gute und böse, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Bis hierhin. Ja, wir haben hier ein Gleichnis, das Jesus erzählt, und erzählt von einem König. Es ist ein König, der einen Sohn hat. Wir wissen nicht, wie viele Söhne er hat, aber gehen wir mal davon aus, dass er einen einzigen Sohn hat. Und dieser eine Sohn, der heiratet. Und der König, der sehr viel Macht hat, viel Geld wahrscheinlich, Reichtum, Einfluss, er veranstaltet für seinen Sohn eine Hochzeit. Und wir dürfen uns vielleicht so ein bisschen jetzt mal darauf einstellen, wenn so ein König eine Hochzeit für seinen einzigen Sohn plant, dann lässt er an nichts fehlen. Er bestellt das beste Essen, vielleicht die beste Unterhaltung. Er bucht das beste Zimmer, die beste Räumlichkeiten, vielleicht sogar in seinem eigenen Schloss. Und er möchte, dass diese Hochzeit unvergesslich und unvergleichlich bleibt. Und zu jeder Hochzeit gehören ja auch Gäste. Eine Hochzeit ohne Gäste, egal wie schön sie ist nicht wirklich eine Hochzeit. Und jetzt schickt er seine Knechte raus und diese Knechte sollen die Geladenen rufen. Und in diesem Abschnitt lesen wir von mehreren Personen. Und die erste Gruppe der Menschen, die erste Gruppe der Geladenen, das sind diejenigen, die wir in Vers 3 lesen, aber sie wollten nicht kommen. Jetzt hat der König sich so viel Mühe gegeben, hat das beste Essen vorbereitet, hat die Gäste eingeladen und sie wollen nicht. Wie geht das? Wie können wir uns das vorstellen? Da ist man vielleicht selber gar nicht so in der Lage, sich so ein Essen zu besorgen. Vielleicht ist man nicht so reich wie der König. Vielleicht hat man nicht die Gelegenheit. Vielleicht ist das eine einmalige Gelegenheit, zu diesem Hochzeitsfest zu kommen. Und man möchte einfach nicht. Man hat andere Sachen. Man hat keine Freude. Was macht der König? Der König in seiner unendlichen Liebe er schickt nochmal Knechte raus. Er lässt es nicht dabei, dass die Gäste nicht kommen wollen, sondern er gibt sich nochmal Mühe. Er schickt andere Knechte. Warum andere Knechte? Warum nicht wieder die gleichen? Es könnte ja sein, dass diese Knechte irgendwie was persönlich falsch rübergebracht haben. Oder vielleicht haben sie nicht das so weitergesagt, wie der König es wollte. Vielleicht war es eine zwischenmenschliche Sache, weswegen die Gäste nicht kommen wollten. Der König, der tut alles daran, dass die Gäste kommen sollen. Und er schickt andere Knechte. Und sogar noch mit einer konkreteren Botschaft als davor. Er sagt, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Und es ist alles bereit. Es ist jetzt bereit. Nicht irgendwann, es ist jetzt. Und dann nochmal dieser schöne Nachsatz, kommt zur Hochzeit mit einem Ausrufezeichen. In meiner Übersetzung steht hier ein Ausrufezeichen. Also mit Nachdruck, kommt zur Hochzeit. Und jetzt müsste man eigentlich doch denken, ja, jetzt müssten doch die Geladenen weich werden und kommen. Jetzt hat der König sich nochmal die Mühe gemacht. Was lesen wir in Vers 5? Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Gar kein Interesse. Sie ignorieren die Knechte, sie achten nicht darauf. Die anderen, die ergreifen die Knechte und bringen sie um. Und dann lesen wir in Vers 7 eine ganz logische Konsequenz. Der König wird zornig. Vielleicht fragt sich einer, warum wird er zornig? Ja, ist ja ganz klar. Der König hat sich so viel Mühe gegeben und jetzt ist die Geduld zu Ende. Das gibt's. Dass die Geduld auch ein Ende hat. Dass die Gnadenzeit ein Ende hat. Er sendet seine Heere aus und übt Vergeltung. Er bringt die Mörder um und zündet ihre Stadt an. Das war die zweite Gruppe von Menschen. Die einen haben das ignoriert, wollten nicht kommen. Die zweiten haben das ignoriert und haben sich ihren alltäglichen Dingen wieder zugewandt, haben die Knechte umgebracht. Und jetzt kommen wir zu einer dritten Art von Gästen. Und zwar, als der König jetzt neue Gäste einlädt, die von der Straße, diejenigen, die eigentlich wahrscheinlich nicht als erstes auf der Liste standen, die kommen jetzt zur Hochzeit und der Saal wird voll. Jetzt ist die Hochzeit bereit, jetzt kann's losgehen. Und der König, der will sich nochmal ein Bild machen. Er geht in den Saal hinein und sieht die Gäste. Und alle Gäste haben ein hochzeitliches Gewand an. Sie haben ein weißes Kleid. Aber halt, einer unter ihnen nicht. Hatten denn nicht alle die Möglichkeit gehabt, dieses hochzeitliche Gewand anzuhaben, also zu bekommen? Doch, alle haben die Möglichkeit gehabt. Wurde er übersehen? Wahrscheinlich nicht. Der König kommt zu ihm und fragt ganz liebevoll, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Also wir sehen hier im ganzen Abschnitt, dieser König, der ist voll von Liebe. Er möchte, dass die Gäste zu ihm kommen und er möchte mit ihnen die Hochzeit feiern. Aber es gibt halt auch diese Voraussetzung, man muss dieses hochzeitliche Gewand anhaben. Und es, aus dieser Aussage, Freund, wie bist du hier hereingekommen, für mich schwingt so ein trauriger, so eine traurige Aussage mit. Du hattest doch die Möglichkeit, wie alle, dieses Gewand zu bekommen. Aber du hast es nicht genommen. Wie ist die Reaktion? Entschuldigt sich dieser Mensch? Redet er sich raus? Er hat gar keine Möglichkeit. Er verstummt. Er sagt nichts mehr dazu. Die Konsequenz für diesen Menschen ist, dass der König ihn binden lässt und von dieser Hochzeit entfernen lässt. In die äußerste Finsternis. Nun, wie können wir dieses Beispiel, dieses Gleichnis auf uns heute anwenden? Wir können uns heute prüfen. Wenn Jesus uns heute ruft, dass wir zu seiner Hochzeit im Himmel kommen sollen, wenn er uns heute ruft, dass wir das hochzeitliche Gewand anziehen sollen, dass wir uns bekehren sollen, das weiße Gewand steht für die Gerechtigkeit. Wie reagieren wir darauf? Wir werden heute am Ende dieses Gottesdienstes eine Botschaft hören, in der auch Gott rufen wird. Wie reagieren wir? Wir sind diese Geladenen, die von Gott gerufen werden. Sitzen wir vielleicht nur da und ignorieren wir das Wort, das der Herr Jesus zu uns sprechen möchte? Beschäftigen uns vielleicht sogar mit Dingen aus unserem Alltag und kümmern wir uns gar nicht über das, was Ewigkeitswert hat? Oder sind wir vielleicht so wie dieser letzte Gast ohne Hochzeitsgewand? Glauben wir vielleicht, dass wir eigentlich zur Hochzeit kommen wollen, aber wir wollen nicht den Weg, den Jesus uns befiehlt zu gehen, wollen wir nicht gehen. Wir wollen bei der Hochzeit dabei sein, aber ohne dieses hochzeitliche Gewand zu tragen, ohne uns von unseren Sünden reinwaschen zu lassen. Wir wollen heute diesen Gottesdienst nutzen, um darüber nachzudenken, zu überprüfen, welchem Besucher gleichen wir, welchem Geladenen gleichen wir. Und wenn wir erkannt haben, dass wir nicht zu diesen gehören, die das weiße Gewand haben und bei der Hochzeit dabei sein werden, die bei der Entrückung geschieht, dann wollen wir auch heute diesen Tag nutzen, um dieses Angebot des Königs, unseres Herrn Jesus Christus, anzunehmen und umzukehren, Buße zu tun und das ewige Leben zu erlangen. Amen. Wir stehen noch auf zum Gebet.
So lädt der König zu einem Fest ein. Und auch wir als Kinder Gottes dürfen hier auf der Erde so einen kleinen Vorgeschmack von diesem Fest haben. Wir sprachen heute Morgen am Frühstückstisch schon darüber, dass wir als Kinder Gottes das erleben dürfen, dass wenn auch äußerlich viele Umstände unpassend sind, so dürfen wir doch im Herzen einen Frieden haben, der größer ist als andere. Und der Psalmist sagt im Psalm 4, Vers 8, du hast mir Freude gegeben, du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Wer Jesus hat, der hat eine größere Freude als der, der in großem Wohlstand lebt, dem es gut geht, der alles hat, was man sich wünscht. Diese Freude wünsche ich einem jeden von uns. Wir hören dann jetzt gleich ein Lied von einigen Jugendlichen. Danach hat Nathalie Mass ein Gedicht. Und dann haben wir ein Lied, das Schwester Olga Mertke mit einigen Geschwistern eingeübt hat. Lass uns jetzt das Jugendlied singen. Ich glaube, die sind noch fleißig, okay, Verzeihung. Dann hören wir jetzt das Gedicht von Nathalie Mass und Olga Mertke, bist du da? Ich glaube, die Geschwister, die mit dir zusammen singen, sind die da? Gehen wir davon aus, ja, schön. Dann hören wir jetzt das Gedicht von Schwester Nathalie Mass und dann das Lied, das Olga Mertke vorbereitet hat. Bitte schön.
Во-первых, хочу поблагодарить за молитву. Вот вчера очень сильный кашель был, я не знала, что будет дальше, но Бог поворачивал надо мной, мне намного легче. А сегодня утром у меня тоже было другое состояние, не простудное, а другое плохое, нехорошее. И тоже оно совсем прошло вообще, сейчас хорошо себя чувствую. Спасибо за молитву, если молились. Благодарность. И вот этот день я хочу прославить Бога стихом по теме, конечно, о том, чтобы мы должны наши сердца приближали к Богу, и чтобы также в нашей жизни тоже происходили изменения душ наших ближе к покаянию. Я расскажу вам тут про брата. Он мастер был в своих делах, имел один лишь недостаток. Он не раскаялся в грехах. Был на виду и жил богато, по меркам, если по мирским. И уважали все так брата, все его знали вот таким. Он жил, как все, кто верил в Бога, молился и собрания посещал. Не мыслил жизни без отцовского чертога. И вдруг Он в горе тут попал. Авария на трассе там случилась. На скорости столкнулись два авто. И брата переехала машина. Кто ожидать такого мог? Ну кто? Больница, жизнь на волоске. Предоперация шепнул чуть слышно. Вручаю, Господи, я жизнь свою тебе. Пусть будет так, как сам решишь ты. Усилий доктор приложил немало. Сложнейшая операция была. Все позади, больной уже в палате, пульс еле слышен, бледен, как стена. Медсестрам доктор приказал больному здесь особое внимание, ведь он почти что умирал, теперь в тяжелом состоянии. Придя домой, врач лег в кровать. Задумавшись над собственной судьбой, придется ему же умирать, когда закончит путь земной. Когда заснул, увидел сон. Там, у кровати, где больной лежал, двух ангелов увидел он. Один был в черном, а другой сиял. Но у кровати вон и час они просто так стояли. Тут все решалось и сейчас. И на весы дела больного клали. Вот ангел светлым положил, и чаша резко опустилась. Он много добрых дел свершил. Достоин он, что Божья милость, но ангел в черном весь дрожит. Но злых-то дел вес тяжелее. На эту чашу посмотри, она немного, намного же полнее. «Он мой», — промолвил ангел в черном, и улыбнулся, мол, «моя взяла». Но светлом нет, определенно, еще не все хорошие дела. Ведь брат ходил в собрание, но в черном только повторял: «Он мой, достоин наказания». Тот голос с неба прозвучал. «Вы под подушкой посмотрите, там, где лежит теперь больной, платочек мокрый положите, на чашу хватит тут с лихвой». Платочек мокрый, а чего же? От раскаяния и слез. Все продолжал тот голос Божий, вот это душу и спасло. Проснулся доктор весь в поту, спросил по телефону тогда дежурную сестру: «Здоровье как больного?» «Скончался вот уж 5 минут. Вы приезжайте, посмотрите», — сказал сестре вдруг доктор тут. «Вы под подушку загляните». Платочек мокрый там лежал. У доктора слеза упала. Он так надеялся и ждал. И все так в точности совпало. Платочек мокрый душу спас. Он много раз тут повторил. И доктор в этот самый час жизнь свою Господу вручил. Из глаз его слеза катилась, но он в душе торжествовал. Ведь дело главное свершилось. Он жизнь свою Христу отдал. Господь, Ты дал же мне спасенье, я приобрел теперь покой. Ты даровал мне пробужденье, ведь главный день сегодня мой. Особым светом небо все сияло, дух покаяния же сюда проник. Любовь Господня душу обнимала, и радовались ангелы в тот миг. Мой друг, ты тоже будешь взвешен на точных Господа весах. Прими же Божью ты одежду, раскайся ты в своих грехах. Аминь.
Ohne Sinn, doch es gibt.
Wir hören dann jetzt noch ein Gedicht von Vera Penner. Und im Anschluss an das Gedicht hören wir dann noch ein Lied von einigen Jugendlichen. Und danach haben Olga Mertke und David Voth noch ein Lied für uns. Bitte schön, Vera.
Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 15. Vertrauen. Vertrau auf Gott. Er wird auch dich zur rechten Zeit gebrauchen. Leg dich nur willig selbst für ihn. Zu jedem Werk sei tauglich. Er wird mit Licht zu seiner Zeit auch deinen Pfad erhellen, erquicken aus dem Lebensquell, aufrichten dich und stärken. Gott macht dem Fuße Raum zum Gehen, dass deine Knie nicht wanken und du getrost zum Himmel siehst und läufst in seinen Schranken, auch wenn der Feind sich zu dir naht, dich will vom Weg abführen. So halt auf Gott stets deinen Blick. Er wird zum Ziel dich bringen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hat Jesus einst gesprochen, er wird uns helfen, auch in Not. Lasst euch nur nicht erschrecken. Sein starker Arm ist nie zu kurz, ist da zu jeder Zeit. Sein Auge wachet über dich bis in die Ewigkeit. Und einstens wirst du danken ihm, dass er geholfen hat und dein Vertrauen hat er gestärkt, auch in der dunklen Nacht. Amen.
Wenn Menschen dich täuschen und Freunde von dir gehen, wenn sie den Weg mit Jesus nicht mehr wollen gehen, wenn Sorgen dich drücken, dich Jesus nur kann verstehen, komm zu Jesus, er gibt Kraft zum Weitergehen.
Der Vater im Himmel zählt deine Tränen, er weiß und er sieht deinen Schmerz. Komm nur zu Jesus, sag ihm, gib seinen Frieden dir ins Herz. dich bereit. Unendliche Tiefe, unerforschlich und weit. Und mit seiner Liebe, seiner Gegenwart, seinem Wort umhüllt er dich, sein Kind, treibt die Schatten weit fort. Der Vater im Himmel zählt deine Tränen, er weiß und er sieht deinen Schmerz. Komm nur zu Jesus, sag ihm, was dich quält. Er gibt seinen Frieden dir ins Herz. Durchs dunkelste Tal führt der Herr uns immer noch. Zerbrochene Herzen nimmt er in seine Hand. Sein Trost und sein Friede, die Gemeinschaft mit ihm, zieht uns gerade dann näher zu ihm hin. Der Vater im Himmel zählt deine Tränen, er weiß und er sieht deinen Schmerz. Komm nur zu Jesus, sag ihm, was dich quält. Er gibt seinen Frieden dir ins Herz.
Drum, lieber Freund, wisse, wer du auch immer bist, der du heut dies Lied hörst und keinen Ausweg siehst. Mein Herr Jesus Christus starb auch für deine Not.
Komm zum Kreuz, gib dein Herz zu deinem Gott. Der Vater im Himmel zählt deine Tränen, er weiß und er sieht deinen Schmerz. Komm nur zu Jesus, sag ihm, was dich quält. Er gibt seinen Frieden dir ins Herz.
Bevor wir auf das Wort Gottes hören, lasst uns noch gemeinsam zwei Verse singen, zwei Strophen singen aus dem Lied 645. 645, ich blicke voll Beugung und Staunen. Lasst uns dazu aufstehen.
Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und auch recht viele bekannte Gesichter sehen darf. Es ist mir eine Freude. Wir haben heute schon einiges gehört aus dem Wort Gottes, durch die Predigt, durch die Lieder, durch die Gedichte. Und somit ist der Herr uns heute wieder neu begegnet in seinem Wort. Wir dürften auf ihm hören. Und ich wollte gerade über dieses Thema der Begegnung mit dem Herrn noch weiter mit euch sprechen. Wir leben ja mit euch. Jeden Tag haben wir irgendwelche Begegnungen. Sind die alle gleich? Freuen wir uns auf jede Begegnung? Es gibt ein lieber Mensch, der uns entgegenkommt. Wir sind so froh, wir strahlen, wir lächeln ihm an, umarmen ihn und sind so froh, dass wir wieder ihm begegnen könnten. Und bei den anderen ist es aber gar nicht so, ne? Wir denken dann manchmal schon, was will der dann schon wieder, ja? Warum ist er wieder gekommen? Kennt ihr das? So ist das doch manchmal, ja? So, mit einem trennen wir uns und das ist uns so schade und wir freuen uns bald, ihn wiederzusehen, ja?
Und bei den anderen trennen wir und sagen, hoffentlich sehen wir ihn nicht noch einmal. So unterschiedlich sind wir Menschen und so unterschiedlich sind ja unsere Begegnungen. Ja. Aber wie haben die Menschen damals, als der Herr Jesus auf dieser Erde lebte, ihm begegnet? So sehr unterschiedlich gewesen. Es gab Menschen, die sich freuten, ihn suchten, zu ihm kamen. Und wenn sie dann in ihm den Herrn gefunden haben, dann waren sie auch so froh. Und die andere aber doch so anders. Wir wollen mal heute mal einen Text aufschlagen und zusammen lesen, wie in diesem einen Abschnitt zwei Menschen Jesus begegnet sind und wie unterschiedlich das für sie war. Lass uns mal aufschlagen, das Lukas-Evangelium Kapitel 7. So schlagen wir zusammen auf, ja? Lukas-Evangelium Kapitel 7. Und wir wollen zusammen den Text ab dem Vers 36 betrachten. Also Lukas, Kapitel 7, ab Vers 36. Wir wollen Stück für Stück lesen und daraus uns aus dem Wort Gottes auch Rückschlüsse für unser Leben ziehen. Also ich lese. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging ins Haus des Pharisäers hinein und setzte sich zu Tisch. Und wie geht es euch, liebe Freunde, wenn euch jemand einlädt zum Essen? Das ist doch eine gute Sache. Und man freut sich immer, wenn man zum Essen eingeladen wird, oder? Da braucht man nichts vorbereiten. Da wird man einfach eingeladen, man darf sich so zu Tisch sitzen und darf Gemeinschaft haben. Aber mit welchem Zweck lädt man jemand zum Essen ein? Lädt man ihm als einen Freund ein, als einen guten Bekannten? Möchte man mit ihm eine gute Gemeinschaft haben? Aus welchem Grund hat dieser Pharisäer, weiter wird ja sein Name genannt, der hieß Simon, aus welchem Grund hat er den Herr Jesus eingeladen? Das ist interessant. Wissen wir nicht, aber lass uns mal überlegen. Wir wissen, dass die Pharisäer, immer wenn sie in Verbindung mit Jesus kamen, uns mehr den Eindruck verleihen, dass sie immer an ihm was gesucht haben, ja? Irgendwo in eine Frage ihn fangen wollten, irgendwas wollten finden, wo der Herr Jesus einen Fehler machte und somit, dass er eine Ursache hatten, ja? Warum war der ihnen so unbequem? Weil der Herr Jesus durch und durch sehen könnte und ihre Gedanken gelesen hat, ja? Nach außen hatten die noch einen guten Schein. Sie haben genau das zehnte Teil gegeben, sie versuchten genau den Sabbat zu halten, sie versuchten alles zu machen, aber innerlich war es doch nicht so, ja? Jesus sagte zu ihnen, von innen seid ihr voller toter Gebeine. Von außen habt ihr alles schön angestrichen, also ist alles so schön weiß, sauber, aber nach innen gar nicht. Und das ist unangenehm, wenn wir zu einem Menschen kommen und der uns durchsieht, oder? Wenn er uns durchschaut. Nur wenn wir frei sind, dann ist das einfach. Dann haben wir nichts zu verbergen. Aber wenn man uns durchschauen kann, das ist nicht angenehm. Aber kann der Herr Jesus uns durchschauen? Du wisst ihr, vor Jesus können wir nichts versprechen, nichts verstecken. Der sieht uns durch und durch. Viele Menschen können uns auch schon durchschauen. Ich habe beruflich eine längere Zeit mit jungen Menschen zu tun gehabt. Und zwar war ich in der Ausbildung tätig und dann war mir das interessant bei diesen Vorstellungsgesprächen, wenn junge Leute kommen und man mit ihnen ein Vorstellungsgespräch führte, dann versucht man herauszufinden, wie denkt er, wie ist er. So hatten wir es mal mit einem jungen Mann zu tun, ein Arbeitskollege, der bat für einen Bekannten, sagte, könnte man vielleicht den jungen Mann einladen, dass er auch bei euch eine Ausbildung machen könnte. Nun, wir sagten, gut, der kann kommen, kann eine Bewerbung schreiben und wir haben ihn zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und so saß er da. Wir saßen dann zu dritten, eine Kollegin war noch mit uns und noch ein anderer Kollege. Und als das Gespräch zu Ende war, dann bespricht man sich immer, wie ist er, also können wir den gebrauchen, wird aus dem jungen Mann was oder nicht. Und dann stellte ich der Kollegin, der Frau, ich sage, bevor wir jetzt darüber sprechen, bitte, sag mal du, was du von diesem jungen Menschen hältst. Denn sie hat vorher auch seine Bewerbung nicht gelesen. Sie kam einfach, um dem Gespräch dabei sein. Und da war immer interessant, wie diese Frau gesprochen hat. Sie hat ihn das erste Mal gesehen, sie hat eine Viertelstunde ihn beobachtet und ein paar Fragen ihm gestellt. Und nach diesen ungefähr halben Stunde sagte sie, dieser junge Mann kommt aus einem sehr guten Haus. Der hat eine sehr ordentliche Mutter. Finanziell sind die gut aufgestellt und die haben ihrem Sohn alles gegeben, was sie nur konnten. Aber dieser junge Mann ist ein fauler Taugenix, der nichts will. Nur wie geht das, innerhalb einer halben Stunde so festzustellen? Ich sage, woran machst du das fest? Dann sagte sie, die Hose, die er anhatte, die war frisch gebügelt. Aber so wie auch sein Hemd war fein gebügelt. Aber so wie er sich benommen hat, ist er selbst nicht gewohnt zu bügeln. Das hat seine Mutter für ihn getan. Die Uhr, die er angezogen hat, das war eine sehr teure Uhr. Bis jetzt konnte er sich so eine Uhr nicht verdienen, das haben ihm seine Eltern gewährt. Aber so, wie man ihm angeschaut hat, wie er geantwortet hat, wie er sich benommen hat, hat er überhaupt keine Lust zu etwas. Das können Menschen von uns sehr schnell feststellen. Ich sprach später mit meinem Arbeitskollegen und fragte ihm nach. Der hat das 1:1 bestätigt, so war der junge Mann. Wir konnten ihn nicht nehmen, wir wollten ihn auch gar nicht haben. Aber wenn Menschen uns schon so sehen können, wie viel mehr Gott, kann man vor Gott etwas verbergen? Nein, geht nicht. Gott sieht uns durch und durch. Deshalb, was der Pharisäer wirklich wollte, wissen wir nicht. Aber wir werden es gleich feststellen, was er von sich preisgab. Und jetzt heißt es weiter, sie waren am Tisch und setzten und aßen. Und das war so eine gute Atmosphäre. Da saßen alles Männer, vielleicht hat er noch andere Pharisäer eingeladen, andere Schriftgelehrte. Und so haben die gegessen, sich unterhalten, vielleicht über das Gesetz gesprochen. Und dann heißt es weiter, Vers 37. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war, brachte sie ein Alabasterfläschchen mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit ihren Haaren zu trocknen, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Liebe Freunde, was hat diese Frau bewegt, in das Haus zu kommen? War sie eingeladen? Nein. Der Simon hat sie nicht eingeladen. Und die andere wohl auch nicht. Passte sie zu dieser Gesellschaft von ihrem Stand? Nein, gar nicht. Hier saß eigentlich die Elite. Hier saß ein Pharisäer, saßen seine Freunde. Und hier kommt jetzt diese Frau rein. Wir lesen nicht viel von ihr. Die Bibel verrät uns hier nicht mal ihren Namen. Es ist nur ein Satz. Die war eine Sünderin. Und jetzt merken wir, zu einer Stunde an einem Ort, in einem Zimmer, kommen zwei Menschen in Berührung mit Jesus Christus. Der eine, ein Simon, der ihn eingeladen hat, der wohlhabend war, der ein eigenes Haus hatte, der es sich leisten könnte, ein gutes Essen vorbereiten, der gute Gastfreundschaft geübt hat. Und von der anderen Seite kommt diese Frau rein. Sie hat nichts. Doch sie hat etwas. Was hatte sie gehabt? Viele Sünden hat sie gehabt. Das hatte sie gehabt. Und sie kommt aber nicht leer. Sie holt noch etwas mit. Und hier steht geschrieben, sie hat ein Alabasterfläschchen. Und das spricht von dieser Kostbarkeit. Und in diesem Fläschchen war ein Salböl. Und das war kein einfaches Öl. Wir wissen, das Salböl hatte einen sehr hohen Wert. Und dieses Salböl bringt sie zum Herrn. Und was macht sie mit diesem Salböl? Schauen wir nochmal. Sie fing an, seine Füße mit den Tränen zu benetzen und die Haare zu trocknen. Und seine Füße und salbte sie mit Salböl. Wozu hat man eigentlich das Salböl benutzt? Nur eigentlich das Haupt zu salben. In der Regel salzte man doch nicht die Füße. Aber wir merken, diese Frau, die hat wohl so einen Respekt, so eine Hochachtung vor diesem Herrn, dass sie sich nicht traut, ihm sein Haupt zu salben. Aber wo sie sich traut, sie traut sich an die Füße des Meisters. Nur wir wissen, damals haben die Menschen nicht so an den Tisch gesessen, wie wir heute an den Tischen sitzen. Man lag auf einer Seite und die Füße lagen eben vom Tisch weg. Im Orient hat man in der Regel gesessen, anders wie wir. Wir wissen, in Asien, da sitzen die Menschen im Schneidersitz, ja? Die Kirgisen zum Beispiel, Usbeken, Kasachen, die sitzen im Schneidersitz, die haben auch keine Tische. Aber hier hat man so halb gelegen, auf einen Arm gestürzt, mit der anderen Hand hat man dann gegessen und die Füße, die waren eben weg vom Tisch. Und da kommt sie von hinten dran und sie wäscht diese staubigen Füße des Herrn mit ihren Tränen und salbt sie mit diesem Salböl und womit trocknete sie? Mit ihren Haaren. Und hier können wir uns vorstellen, was das für eine Atmosphäre gegeben hat. Hier stellen wir uns vor, das würde bei uns passieren. Hier würde ein Kreis von Männern sitzen, die zusammen essen würden. Und im ganzen Raum waren eigentlich nur Männer. Wenn die Männer gegessen haben, kam da keiner von den Frauen rein. Und auf einmal kommt durch die Tür jemand rein. Und alle schauen natürlich, wer kommt da rein? Da kommt eine Frau rein. Und alle wissen, das ist eine Sünderin. Die gehört hier nicht hin. Aber die fragt doch gar nicht um Erlaubnis. Eigentlich fragt man ja, darf ich rein? Fragt sie gar nicht. Sie kommt ganz leise, kniet sich nieder und weint. Und alle im Raum haben wohl zugehört. Was wird sie sagen? Und sie sagt nichts. Sie traut sich ja nicht zu sagen. Sie weiß, hier darf sie nicht sprechen. Aber liebe Freunde, was hier sehr deutlich auffällt, die Frau hat eine Chance gesehen, eine Gelegenheit, und die nutzt sie. Nutzen wir unsere Gelegenheiten in unserem Leben. Wissen, die sind nicht immer gleich. Es gibt in unserem Leben ganz besondere Momente, wo der Herr Jesus sehr nahe ist. Nützen wir diese Gelegenheiten oder nützen wir sie nicht? Hier waren zwei Menschen ganz nah bei Jesus. Das war einmal der Simon, der Pharisäer, und das ist diese Frau. Beide sind genauso nah bei Jesus. Aber wie unterschiedlich ist ihre Begegnung mit dem Herrn? Wie denkt jetzt der Simon darüber? Schauen wir mal. Vers 39. Als das aber der Pharisäer sah, der ihm eingeladen hatte, sagte er sich selbst, wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihm anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Hat der Simon ein rechtes Urteilsvermögen? Der weiß ja ganz genau, dass diese Frau eine Sünderin ist. Die Frau wehrt sich auch gar nicht. Aber hat Simon ein rechtes Urteilsvermögen? Doch überhaupt nicht. Stell mal vor, diese Gedanken, wie sie gehen. Er hat Jesus Christus eingeladen. Mit welchen Gedanken haben wir vorher gesagt, wissen wir nicht genau. Aber hier kommt etwas raus. Was sagt er? Wenn dieser Jesus Christus ein Prophet wäre, dann müsste er es wissen, was für Frau das ist. Was sagen diese Worte aus? Dass in den Augen des Simons Jesus Christus nicht mal ein Prophet wäre. Er hat ihm das zugelastet, dass Jesus Christus kein Durchblick hat und keine Menschenerkenntnis hat, denn er kann es nicht durchblicken, dass diese Frau, die ihn jetzt berührt, eine Sünderin ist. Und hier offenbart sich das Denken von Simon. Und das offenbart auch den Grund, warum er ihn eingeladen hat. Er hat ihn nicht eingeladen als den Sohn Gottes, oder? Als Messias hat er ihn nicht eingeladen. War das nur eine gute Geste, um einfach zu zeigen, was ich kann? Und hier merken wir, wie das in diesem Hause blieb. Simon blieb der Herr und der Herr Jesus blieb Gast. Wer hatte das Sagen? Simon. Wer hatte das Urteil? Simon. Und der Herr Jesus, der blieb einfacher Gast. Kennen wir das, wenn wir Jesus zu uns einladen und Jesus in unserem Leben als einfacher Gast bleibt? Wir sagen das oft so unbewusst in unseren Gebeten. Ja? Wir stehen am Tisch auf, falten unsere Hände und dann beten wir das Gebet. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und dann, wenn man mit dem Essen fertig ist, was kann der Gast? Dann kann auch wieder gehen. Ja? Ich will mein Leben weiterleben. Wisst ihr, Jesus Christus als Gast zu haben, ist sehr angenehm. Ja? Im Wohnzimmer sitzen, eine gute Stunde verbringen und dann kann er wieder gehen. Ich will mein Leben weiterleben. Liebe Freunde, wir haben heute sehr viele Christen, die den Herr Jesus nur als Gast haben. Wisst ihr, wenn man dann ein Problem hat, ja, dann kann man wieder zum Gast gehen und sagen, kannst du helfen? Und dann hilft er uns und dann kann er auch wieder gehen. Jetzt eine Frage, war der Herr Jesus im Hause von Simon ein Gast oder ein Herr? Der blieb ja nur Gast, oder? Der Herr Jesus hatte hier nichts zu sagen gehabt. Schauen wir, war das immer so? Nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel. Als der Zachäus begehrte, Jesus zu sehen, und dann ihre Blicke sich trafen, der Zachäus sitzt oben am Baum und der Herr Jesus steht unterm Baum. Wer befiehlt wem? Doch der Herr Jesus, oder? Der sagt, Zachäus, steig eilend herab vom Baum, ich muss heute bei dir im Haus sein. Wer hat das Sagen gehabt? Der Herr Jesus. Und wer behielt das Sagen im Haus von dem Zachäus? Wir wissen nicht, was da abgelaufen ist. Was die geredet haben, wissen wir nicht. Aber wir kennen das Resultat. Als der Herr Jesus da rausgehen will, dann sagt der Zachäus, Herr. Also er nennt ihn Herr. Das sagt hier der Simon Pharisäer an keiner Stelle. Aber der Zachäus weiß und er sagt, Herr, die Hälfte meiner Güter, die ich habe, verteile ich den Armen. Und wenn mich jemand betrogen habe, dann erstatte ich es wie viel? Vierfach. So eine Frage, wie viel ist von dem Simons Gut übrig geblieben? Doch nicht viel, oder? Also wer macht das? Der den Herrn annimmt als einen persönlichen Herrn. Auf einmal merkt er, dass der Herr Jesus sein Leben verändert hatte. Der Herr Jesus hat in seinem Leben das Sagen bekommen. Er wurde Herr. Wisst ihr, das ist eine wahre Begegnung mit Jesus Christus, die das Leben verändert. Aber bei Simon scheint das alles überhaupt nicht der Fall zu sein. Wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für Frau jetzt da bei seinen Füßen liegt. Und jetzt schauen wir mal, wie der Herr Jesus, der so ein weiser Lehrer ist. Schauen wir Vers 40 mal in die Bibel rein. Jesus antwortete ihm. Moment mal. Hatte Simon überhaupt eine Frage gestellt? Der stellt ja gar keine Frage. Simon hat in seinem Gedanken dieses festgestellt, sagt er, das ist nicht mal ein Prophet. Aber er hat ja nichts gesagt. Er war ja doch so anständig, dass er den Herr Jesus doch keinen Vorwurf macht. Das erfordert ja so der Anstand. Ja, wir wissen ja, man muss ja doch ein bisschen anständig bleiben. Man kann nicht einfach so sagen, so ein bisschen anständig muss man ja bleiben. Aber wir merken, Jesus antwortete ihm auf seine Gedanken. Liebe Freunde, das ist ganz wichtig festzustellen, Jesus kennt unsere Gedanken. Was wir denken, was du und jetzt denkst, weiß der Herr. Und er antwortet auf unsere Gedanken. Wir müssen es nicht mal ausgesprochen haben. Und wenn wir manchmal sagen, ich habe doch nichts gesagt, ich habe doch noch nichts getan, heißt es doch nicht, dass wir nicht gesündigt haben. Denn der Herr Jesus sagt, wer eine Frau ansieht und ihrer zu begehren, der hat ja noch nichts gesagt und noch nichts getan. Und der Jesus sagt, er hat in seinem Herzen schon eine Sünde begangen. Wir können in unseren Gedanken viel mehr sündigen, als wir denken, als uns das manchmal bewusst ist, liebe Freunde. Der Herr Jesus antwortet auf seine Gedanken und wie sagt er? Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ach, das ist so gewaltig, wenn Gott uns noch etwas zu sagen hat. Liebe Freunde, hat der Herr Jesus dir und mir noch was zu sagen? Wisst ihr, das ist so eine Gnade, wenn Gott zu uns sagt, ich habe dir noch etwas zu sagen. Hätte der Herr Jesus es überhaupt nötig, mit diesem Simon zu reden? Wie reagieren wir, wenn wir merken, dass der andere uns verachtet? Wollen wir mit ihm noch reden? Das ist so unangenehm. Da sagen wir, wenn du mit mir nichts zu haben willst, dann will auch ich mit dir nichts zu haben. So reagieren wir doch. Dann geh. Aber wir merken, hier ist die Liebe des Herrn. Er liebte nicht nur diese Frau, aber er liebte auch den Herr Jesus. Der Herr Jesus liebte auch diesen Simon. Er sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und das ist so gut, wie der Simon antwortet. Meister, sage an. Meister, sprich. Und der Herr Jesus, der hat immer etwas uns zu sagen. Es ist eine Frage, ob wir richtig hinhören. Und der Herr Jesus ist ein sehr weiser Lehrer. Und dann konnte der Herr Jesus sagen, weißt du, Simon, du bist so einer und so einer. Und du hast das und das falsch gemacht. Fängt er so an? Nein. Der geht so weise vor. Und jetzt geben wir mal Acht, wie der mit Simon arbeitet. Er erzählt ihm ein Gleichnis. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Denare schuldig und der andere 50. Also das Verhältnis steht 500 zu 50, das steht ja 1 zu 10. Das ist sehr deutlich. Weil sie aber nicht zu bezahlen könnten, schenkte er es ihnen beiden. Sag doch, welcher von ihnen wird ihn mehr lieben? Die Frage ist doch sehr einfach. Jetzt stellen wir vor, die Frage würde an uns gestellt werden, ja? Was denkst du? Einem wurde 500 geschenkt und dem anderen nur 50. Einem wurde 500.000 Euro geschenkt, weil er es nicht bezahlen könnte und dem anderen nur 50.000. Ja, wer würde mehr lieben? Simon war ein denkender Mensch. So wie uns Gott den Verstand gegeben hat zu überlegen. Der antwortet sehr schnell. Ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Wir merken, dass Simon von einer Seite noch sehr ein gesundes Urteilsvermögen hat. Ums Geld wusste, wie man geht. Was mehr und was weniger ist, wusste er auch. Aber was sollte der diese Aussage? Und jetzt schauen wir, wie der Herr Jesus ihm sagt. Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sagte aber zum Simon. Und das muss sehr interessant sein. Er schaut auf diese Frau, blickt sie an, aber spricht eigentlich zu Simon. Und jetzt zeigt er ihm etwas. Er hält dem Simon den Spiegel vor Augen. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, aber sie hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Hier hat er dem Simon nochmal einen Spiegel gezeigt. Hier, Simon, schau. Eigentlich, wenn du mich nur als einen ehrenvollen Gast aufgenommen hattest, dann wäre es gut, einem Gast Wasser zu geben, um die Füße zu waschen. Das hat Simon nicht für nötig gehalten. Zu der Zeit gingen ja die Menschen in Sandalen oder barfuß und die Füße waren immer dreckig. Und ein Gast wurde so begegnet, dass ihm eine Schüssel Wasser gestellt wurde. Und der Gast konnte sich die Füße waschen. Einem Gast hieß mal willkommen, man hat ihn umarmt und hat ihm einen Kuss gegeben. Das hat Simon nicht getan. Und einem Gast hat man Öl in das Haupt gegeben. Warum hat man das gemacht? Und die Leute hatten damals nicht jeden Tag eine Dusche gehabt. Und Parfüm gab es zu der Zeit auch nicht. Und wir können uns vorstellen, welcher Geruch sich da verbreitete, wenn solche Reihe von Männern in einem Raum waren, die sich womöglich schon tagelang nicht gewaschen haben und ordentlich geschwitzt sind. Und dann hat man Salböl genommen. Und dieses Salböl hat diese ganze Atmosphäre, diesen Schweißgeruch weggenommen und eine wohlriechende Atmosphäre gegeben. Und somit war es eine gute Gemeinschaft. Auch wir wissen, wie viel der Geruch ausmacht, damit die Atmosphäre gut wird. Deshalb sollten wir auch ein süßer Geruch sein, ja? Nicht ein bitterer Geruch. Das alles hat der Simon nicht getan. Aber der Herr hat ihm das vorher nicht vorgeworfen. Erst dann, wo der Simon so verkehrt denkt, erst dann sagt er, schau mal Simon, du verurteiltest diese Frau, aber diese Frau wäscht meine Füße mit ihren Tränen. Sie trocknet sie mit ihren Haaren. Sie küsst meine Füße. Und der Herr Jesus lässt das zu. Und sie salbt mich mit Öl. Liebe Freunde, wären wir dazu bereit, das zu tun? Warum hat diese Frau überhaupt geweint? Was meint ihr, warum hat sie geweint? Hat sie über ihre Sünde geweint? Oder hat sie über den Simon geweint, oder? Doch nicht. Der Simon ging sie nichts an. Ihr ging es einzig und alleine um Jesus Christus. Und ihr ging es um ihr Herz, um ihre Sünden. Man musste ihr nicht mehr sagen, dass sie Buße tun soll. Sie tat Buße. Sie beugte sich vor dem Herrn. Und sie hat geweint. Liebe Freunde, wann haben wir das letzte Mal über unsere Sünden geweint? Über unsere Sünden aufrichtig Buße getan? Leben wir heute nicht in einer Welt, die nicht weint, die keine Buße tut? Eigentlich leben wir mit euch in einer Welt, die so böse ist, die so verdorben ist. Und wir merken, die Zeit, in der wir leben, ist durchaus die letzte Zeit. Wir merken die Ereignisse. Warum tun die Menschen nicht Buße? Weil sie es nicht für nötig sehen. Viele Menschen denken heute genauso wie Simon. Ich bin nicht so wie diese. Diese Frau, die war eine Sünderin. Das war ohne Zweifel. Das wussten alle in der Stadt. Aber diese Frau wusste es auch. Und sie hat sich nirgends gerechtfertigt. Aber diese Frau wüsste, dass wenn ich mich zu Jesu Füße lege, bekomme ich da Vergebung. Und das wusste der Simon nicht, dass man bei Christus Vergebung finden kann. Denn er hatte keine Sünde, die ihm drückte. Dieser Frau, die drückten die Sünden, aber Simon drückten die Sünden nicht. Liebe Freunde, drücken uns die Sünde, drückt uns die Schuld. Erst dann, wenn die Schuld drückt, dann werden wir darüber weinen und dann werden wir darüber auch Buße tun. Aber wir erwarten ja immer so, dass es der andere machen muss, oder? Schauen wir mal, der Herr Jesus hat ihm dieses Gleichnis vorgeführt und sagt, einer war 500 schuldig und der andere war 50 schuldig. Und wenn der Herr Jesus ein Beispiel vorführt, dann ja dafür da, damit der Mensch sich darin findet. Was hat Simon wohl darüber gedacht? Ja, diese Frau, ja, die hatte mit Sicherheit diese 500. Die ist ja eine Sünderin. Ja, ich bin auch nicht ganz so in Ordnung, aber so wie die, niemals, niemals. Aber stellt der Herr Jesus diese Dinge nicht zurecht? Schauen wir mal, der Herr Jesus sagt, Vers 47, denn ich sage dir, ihre viele Sünde sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Stopp, wer hatte von denen mehr Sünden? Lass uns mal überlegen. In den Augen von Simon, denke ich, ist es eindeutig, dass diese Frau mehr Sünden hatten, oder? Aber wer von ihnen hat wirklich eine größere Schuld? Simon hat gesagt, wenn dieser ein Prophet wäre, dann hätte er es erkannt, dass diese Frau eine Sünderin ist. Er hat Jesus Christus nicht mal als einen Prophet eingesehen, geschweige davon als den Sohn Gottes und den Messias. Diese Frau hat in Jesus Christus den Erlöser gesehen. Wäre die Sünde von Simon nicht schlimmer? Der hat in seinem Herzen den Herrn verachtet, obwohl er sich so gerecht gesehen hat. Liebe Freunde, in unseren Augen kann unser eigener Zustand doch so gut sein. Wir sind nicht so schlimm wie der andere. Der muss Buße tun. Und der ist ein Sünder. Und der ist so schlimm. Aber wir selbst. Ist nicht das die Ursache, warum bei vielen Menschen das christliche Leben auch so schwach ist? Weil die so wenig Christus lieben. Warum? Ja, weil ihnen so wenig vergeben wurde. Weil man kann einem nur das vergeben, was einem drückt. Keine tiefe Sündenerkenntnis bringt eine flache Vergebung. Und er sagte zu der Frau, dir sind deine Sünde vergeben. Hier merken wir, zum ersten Mal spricht er zu der Frau und er sagt, dir, liebe Frau, sind deine Sünden vergeben. Und wie reagiert die Menge? Da fingen die an, die zu Tisch saßen, bei sich selbst sagen, wer ist er, dass er sogar Sünden vergibt? Die Frau hat's verstanden, sie hat es mit Jesus Christus, mit dem Messias zu tun. Und die am Tisch saßen, die haben es nicht verstanden. Und dann sagte der Herr wieder zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Was meint ihr, wie ist diese Frau hier rausgekommen? Genauso wie sie reingekommen ist? Doch nicht. Sie ist rausgegangen und sie wusste, der Herr hat mich nicht abgestoßen. Der hat mich nicht rausgeworfen. Der Herr hat zu mir gesagt, einmal, mir sind viele Sünden vergeben. Das zweite, dass mein Glaube mich gerettet hat. Und der Herr hat zu mir gesagt, geh hin in Frieden. Und die Frau ist rausgegangen und sie wusste, sie hat jetzt den Frieden im Herzen. Ihr sind ihre Sünden vergeben. Sie ist frei. Sie hat jetzt keine Schuld mehr. Liebe Freunde, und nun jetzt lasst uns eine Frage stellen. Wem wollen wir gleich sein? Wem willst du heute gleich sein? Wem?
Der Teufel hat gesagt, der Teufel ist böse geworden. Aber sie hat ja gerade mit dem Herrn, ist abgenommen, ist da von ihm und von euch. Und mit dem Boden.
Die Frau hat Buße getan, sie hat ihn gesehen und das ist richtig und sie ist frei geworden. Aber hat der Simon Buße getan? Nein. Wisst ihr, wir wollen oft so ein Leben führen wie der Simon, ja? Wir sind besser wie die anderen. Das ist ja doch viel angenehmer zu leben, ja? Sagen, ich bin etwas besser wie die anderen. Leben wir nicht oft so? Aber dann bekommen wir auch keine Vergebung. Und der Herr Jesus ist aus diesem Haus rausgegangen. Und er konnte nicht diese Worte sagen wie zu Zachäus. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Liebe Freunde, diesem Hause würde kein Heil widerfahren, obwohl das Heil da war. Aber dieser Frau wurde Heil widerfahren. Der Herr Jesus hat gesagt, geh hin in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet. Ist das nicht wunderbar? Liebe Freunde, sind dir deine Sünden vergeben? Hast du in deinem Herzen wirklich Frieden? Das kommt dann zum Ausdruck, dass du den Herrn über alles liebst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darfst du heute Frieden mit Gott bekommen. Wisst ihr, der Herr Jesus ist gekommen, Sünder zu Buße zu rufen, nicht die Gerechten. Der Simon war gerecht. Er ließ sich auch nicht rufen. Aber diese Frau, die ließ sich rufen. Sie hat es deutlich verstanden. Und deshalb können wir heute sagen, wir können heute mit euch eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn haben. Wir saßen jetzt hier, haben sein Wort gehört, haben seine Liebe verstanden, haben seine Absichten verstanden. Lieber Freund, wohnt Jesus auch in deinem Herzen? Im Herzen von Simon wohnte Jesus nicht, oder? Das sind wir doch so sicher, oder? Aber er zog auch an diesem Tag da nicht rein. Aber lag es an dem Herrn Jesus? Der Herr Jesus wollte. Und er sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und ließ der Simon sich etwas sagen? Doch nicht. Aber diese Frau, die hat es verstanden. Die hat es verstanden und ist rausgegangen mit Frieden. Und so ist der Herr Jesus auch heute bereit, in jedes Herz reinzuziehen, um da Frieden zu geben. Frieden mitten in einer friedenlosen Welt, in einer Welt, wo Krieg ist, wo so viel Sünde ist, darfst du und ich heute Frieden haben. Warum? Weil Jesus im Herzen wohnt. Und wenn jemand heute nicht sicher ist, ob ihm die Schuld vergeben ist, nicht genau weiß, dass Jesus im Herzen lebt, dann darf er heute das erleben, was diese Frau erlebte. Zu Jesu Füßen niederfallen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Vergib mir meine Schuld. Komm bitte in mein Herz hinein, damit ich Frieden habe. Der Herr segne dich in diesem. Amen. Liebe Freunde, wir wollen zusammen ein Lied singen. Wir nehmen unsere Liederbücher zur Hand und schlagen das Lied auf 445. 545, Entschuldigung. 545. 545. Zum Erlöser will ich kommen in der Gnadenzeit. Beuge mich vom Thron der Gnade, noch heut, noch heut. Und dann heißt es dann im Chorus, ja, ich komme, ja, ich komme, ja, ich komme noch heut. Und wenn Gott dich ruft, dann darfst du heute zum Herrn kommen, ob von der ersten Reihe, auch von der letzten. Der Jesus ladet dich ein. Wir wollen das Lied nach Möglichkeit stehend singen. Und wenn der Herr dich ruft, dann darfst du zu ihm kommen. Lass uns aufstehen und wir singen das Lied.
Ich denke, wer noch Bedarf an einem Gespräch hat, darf es gerne die Möglichkeit auch nutzen. Bruder Heinrich wird noch ein wenig unter uns sein. Nutzt die Gelegenheiten, die wir da sind. Denn unser Gott ist ein Gott voller Gnade und Güte für jeden, der ihn anruft. Aber es ist wichtig, dass wir uns unter dieser Botschaft Gottes beugen und anerkennen, dass er Recht hat. Mir lag dazu noch zwei Verse auf dem Herzen aus Psalm 18, Verse 28 und 29. Denn du rettest das elendige Volk und erniedrigst die stolzen Augen. Ja, du zündest meine Leuchte an. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Wenn du anerkennst, dass du elend bist, dass du Rettung brauchst, dann haben wir einen Herrn, von dem wir heute schon gehört haben, der deine Leuchte anzünden möchte und dir Licht geben möchte. Wenn du Bedarf hast, komm auf uns zu. Die Brüder sind da, wir können gerne miteinander reden. Wir wollen jetzt noch diesen Gottesdienst mit einem Gebet abschließen und danach sage ich dann, wie es weitergeht. Lass uns dazu aufstehen.
Psalm 117, diesen ganz kurzen Psalm. Lobet den Herrn, alle Heiden, preiset ihn, alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Ja, wir wollen mit diesem einstimmen und wir wollen auch diese Abendsgemeinschaft miteinander verbringen, indem wir die Ehre unserem Herrn und Heiland bringen, dass wir ihm den Dank und Lob darbringen für seine Liebe, für seine Gnade und für den Segen, den er hat uns geschenkt in dieser Freizeit. Lasst uns jetzt nach Möglichkeit aufstehen und noch zu Beginn noch beten.
Ja, als das Lied heute jetzt vorgeschlagen wurde, ich dachte, von wo weiß der Bruder das? Das ist eins von meinen besten Lieder. das ich gerne auch vorschlagen wollte. Und wir haben es jetzt schon gesungen. Ja, dank dem Herrn mit frohem Mut, er ist freundlich, er ist gut. Das ist, was ich sehr oft für mich singe, wenn es auch manchmal schwer ist. Aber danken dem Herrn, denn er ist freundlich, er ist gut. Er weiß, wozu er das alles zulässt. Und wir spüren seine Hände, wie sie uns tragen. Und ich wollte auch vor dem Gedicht noch ein kurzes Zeugnis erzählen. Ich war ja im Sommer war ich dann da, aber so war ich schon länger nicht mehr hier, weil ich so sehr schwer krank geworden war. Und ja, die Ärzte auch, die Verwandten, auch ich selber, haben nicht gedacht, dass das Leben noch weitergeht. Wir dachten, dass es soweit ist, dass der Herr mich abrufen will. Aber er hat mein Leben noch verlängert und heute bin ich noch wieder unter euch und könnte auch noch auf dieser Freizeit sein. Und ich kann jetzt auch nicht anders fahren als mit diesem Rollstuhl. Da brauche ich auch ein extra Auto. Und ja, der Herr hat auch dafür gesorgt. Und so bin ich hier. Und ich hatte mich schon angemeldet und wir hatten alles besprochen. Und dann musste ich aber noch zum Zahnarzt Anfang Februar. Und bei mir ist das immer so, ich habe sehr viele Allergien und Unverträglichkeiten und dann, ja, ich kann das für eine kurze ein Spray oder was zu Bewusstlosigkeiten kommen, zu Schock. Und so war es auch jetzt. Ich musste zum Zahnarzt und da wurde so ein Spray zur Betäubung reingesprüht. Und ich merkte sofort, das vertrage ich nicht. Es ist alles angeschwollen, mein Hals ging zu. Und das hat gebrannt, als wenn mir jemand im Hals kochendes Wasser reingegossen hat. Und ja, dann gab es eine ganz schlimme Entzündung, dass es fast bis Vergiftung wiedergekommen ist. Und ja, aber der Herr hat so geführt, dass rechtzeitig die Ärzte reagiert haben mit Cortison und alles und Antibiotika. Ich konnte nicht schlucken, ich hatte keine Stimme und nichts. Hatte ganz schlimme Schmerzen, das war 3 Tage und Nächte, da half kein Schmerzmittel. Aber dann hat Gott das so rausgeführt, dass es ganz schnell zurückgegangen ist, was bei mir, bei meiner Abwehr und alles eigentlich immer bis 2-3 Wochen dauert. Und jetzt ist das ein paar Tage zurückgegangen. Und ich bin heute hier und kann reden, kann schlucken, kann essen. Das ist so ein großes Wunder. Und deswegen wollte ich, dass ihr alle mit mir zusammen dankt und an jedem danken, wer gebetet hat für mich. Und ich wollte auch noch ein Gedicht erzählen, als ich das gehört habe, dann war mir das so wichtig und ich denke, besonders die Rollstuhlfahrer, die werden mich ganz besonders verstehen. Hier hast du meine beide Hände, ich kann ja nichts aus eigener Kraft. Du weißt den Weg, du weißt das Ende, bring du mich durch die Fremdlingschaft. Ach, leite mich mit deinen Augen auf jedem Schritt im dunklen Tal. Wie gar nichts meine Kräfte taugen, ich fühl es täglich 1000 Mal. Ich müsste ja vor Angst verzagen, wusst ich nicht, dass du mit mir gehst, dass deine Schultern für mich tragen und dass im Kampf du bei mir stehst. Ich bitte nur, dass bis zum Ende du mich in deinen Armen hüllst. Hier hast du meine beide Hände, nun mache mit mir, was du willst. Amen.
Denn es ist schon die Zeit bald erfüllt.
Ja, ein herrliches Lied. Dort über den Wolken wartet unser Heim. Das ist das schönste Trost eines Kindes Gottes, in ganz besonders, wenn er in einen durch Leiden geht, durch Nöte, durch Trübsal, zu wissen, dass das irgendwann mal zu Ende ist und dann die ewige Heimat. Wir hören jetzt von unserem Bruder Mischa ein Zeugnis aus der Ukraine, danach das Musikstück von Bruder David Фут. Брат Миша, от тебя сейчас свидетельство, пожалуйста.
Братья и сестры, я рад здесь быть среди вас. Вновь представлюсь. Меня зовут Миша, фамилия Иордан. Я с Украины. Братья усмотрели мое участие, засвидетельствовать, как я покаялся. Я сам тружусь среди инвалидов и больше участвую в благовестии, больше подвязаюсь в благовестии. Вот. И мне всегда интересно услышать свидетельства людей, как они пришли к Богу. И сегодня я расскажу вкратце, как я пришел к Богу. Я был обычный человек, как у нас в Украине, да, и в России в большинстве, православие. Но православие – это все просто на словах, то есть церковь только раз в год, возможно, два раза в год на праздник Пасхи. Как же произошла моя первая встреча с Богом. В первую очередь в этом поучаствовал мой одноклассник. Он был верующим. Ну, происходило его становление как верующего. Это был 10-11 класс. Вот. Ну и, как всегда, мы с него чуть-чуть там подстебывались, как бы издевались по поводу этого. Пришли года, мы школу закончили, я учился, он учился, и мы встретились возле молитвенного дома, поговорили, кто где находится, кто где учится, как наша жизнь слаживается. Вот. И в конце разговора он пригласил меня в молитвенный дом. Я согласился, я как в мире был, то есть человек слова, сказал, если я сказал, я должен сделать. Но я прекрасно понимал, если я пойду в молитвенный дом, мне там будет некомфортно. Вот, и поэтому я с собой взял меньшего брата, взял с собой соседа, ну, еще двух друзей. Когда я пришел туда, мне там все понравилось, люди очень хорошие, многих, конечно, я знал, все рады, что я пришел, что мы пришли. Вот, и это время как раз было неделя молитвы, новогодние праздники, праздник Рождества. И то есть практически получается, что мы практически каждый день посещали собрание. Но потом пришло время, что мне нужно было уезжать на практику, тогда Крым еще был наш, украинский, моя профессия была моряк, рыбак, мастер по добыче рыбы. Я там проходил практику. Когда практика закончилась, я вернулся назад домой, к нам в Одесскую область, но молитвенный дом не посещал. Почему не посещал? Ну, потому что мир, мирские заботы, мне нужно было строить свою жизнь, так как я понимал. Вот, закончил техникум, пошел работать, снова поступил в институт. Вот, меня потом Бог допустил аварию, я в аварию попал, и после того, как я после больницы я решил, что нужно идти работать по основной профессии. И я ушел в море. Началась моя морская жизнь. Ну, тут вопрос мы задаем. Вот, вроде бы у меня жизнь идет, да, как бы, ну, а как Бог действует в моей вот этой жизни? Когда я не посещал собрания, то есть я посещал где-то недельки три, у меня было постоянно слово. Я услышал. Вот, и когда я ушел с собрания, я его не посещал уже, у меня было чувство вины, что я вроде бы что-то должен, что вроде бы я кого-то предал. Хотя я там не каялся, я ничего никому не обещал, но меня это чувство вины всегда преследовало. В рейсе, в морях, когда я ходил по морям, очень много свободного времени. Рабочий день прошел, ну и потом много свободного времени, ты и фильмы уже пересмотрены, в игры я особо не любил играть. Вот, и спустился в библиотеку. На судне есть судовая библиотека. Вот, порылся в книгах и нашел христианскую литературу. И вопрос, как бы, откуда там взялась христианская литература? Взялась оттуда, она как бы тоже благовестники, да? Приезжаешь в разные порта. По всему миру приходят христиане, тоже благовествуют, ну и, соответственно, оставляют литературу. Это вам близко. Я с братом общался, у вас тоже есть на разных языках литература. Та литература была мной прочитана вся, в принципе, особо много не было. Вот, мне было интересно, я прочитал ее. Но потом, конечно, я это понял, что это было больше направлено на харизматию, то есть харизматы, наверное, раздавали. Вот, ну, это я уже потом понял. Ну, это мне не помешало, как бы, узнавать о Боге больше. И последний свой рейс, когда я ходил, я решил прочитать Библию в рейсе. И за 6 месяцев я прочитал Слово Божье. Ну, как жизнь идет, да, я как молодой человек, мне уже было 24-25 лет, вот, и, соответственно, я хочу тоже, как бы, создавать дальше жизнь, да, семью создавать. Вот у меня, соответственно, уже был и дом я себе купил, и транспорт был, вот и девушка меня тоже ждала с рейса. Вот, ну, произошли некоторые там изменения у нас в жизни там, и я сказал, что нужно посетить молитвенный дом. Она, в принципе, особо не сопротивлялась, и мы начали посещать молитвенный дом. Вот, я понял, что мне нужно еще раз сходить в рейс, ну, потому что по финансам смотрел, то есть у меня было больше такое мирское мышление. Вот, я ушел в рейс, вот, девушке нужно было оканчивать учебу, вот, ну и, соответственно, после окончания я говорил, что мы придем уже, соответственно, создадим семью. Когда рейс закончился, в принципе, все по моим планам, выходило хорошо, но когда я пришел с рейса, произошли изменения, то есть девушка полностью поменялась, ее понятие поменялось, и мы просто не могли быть вместе, мы расстались. И передо мной стал выбор, а что мне делать дальше? Передо мной было три пути. Первый путь – это продолжать ходить в море. Второй путь – бросить море и быть на берегу, то есть особенно дальше создавать семью, искать девушку. Но я прекрасно понимал, что это может быть одна, вторая, может быть третья, ну, потому что в мире знаете, что делается, да? Вот. И третий путь – посещать церковь. Вот. Ну, все эти пути для меня были как-то невозможны. Почему невозможны, почему я не хотел посещать церковь, становиться верующим? Ну, тогда, как я так понимал, моя логика. Я понимал, что, ну, Миша, ты другой, ты не такой, как они. То есть они были чистые, я их видел, ну и сравнивал с собой. Ну и логика говорила, Миша, ты там чужой, у тебя там нет родственников, ну, ты же там как бы, кто ты там? И тут вновь Бог начал работу через моего одноклассника. Он помог мне купить микроавтобус, я тогда еще машину захотел, он мне в этом помог. Он предложил мне быть у него на свадьбе дружком, дружковать. Хотя я тоже удивился, как бы сказал, ну как, что разве можно это? Типа я вот типа с мира, вообще не имею никакого практически отношения к церкви. Но он сказал, что это его проблемы, он хочет, чтобы я был у него дружком на свадьбе. Конечно, у него чуть были потом проблемы, но это другая история. Вот, и еще один такой момент. Он, у него должен был быть брак, и он своей женой будущей, он у нас был регентом, проповедником, и они решили подселить где-то какую-то слабенькую церковь, какую-то группку. То есть хотели переехать туда жить. И, соответственно, в эту поездку взял и меня. И мы объездили вот эти маленькие группы, маленькие церквя. Это для меня тоже было свидетельством, как Бог работает в людях, как люди любят Бога. Тоже большим свидетельством для меня было. Приходило время крещения. У нас в церкви зовет меня пресвитер в братскую. Ну, начинается разговор. Миша, ты посещаешь церковь, очень хорошо, но нужно каяться. Ну, и объясняет, что если ты хочешь войти в церковь, нужно покаяться. Говорит, что есть преимущества, какие есть преимущества христианской жизни. Говорит, ну, что наши обычные преимущества, что мы будем с Богом. Говорит, что и здесь, на земле, как бы можно семью создать тоже. Ну, и спрашивает, ты хотел бы ты покаяться? Я это все послушал и говорю, нет, я не хочу. Почему я не захотел? Вновь моя логика. То есть я прекрасно понимал, как бы, что есть преимущества, я все видел, да. То есть я еще Богу не доверял. То есть моя логика говорила, нет, Миша, подожди. Подожди, еще рано. Ну и так моя жизнь продолжалась. Меня молодежь начала к себе больше привлекать, просить, Миша, пожалуйста, отвези нас туда, отвези нас туда. Ну и, соответственно, для меня тоже было много разных встреч с христианами в разных церквях. Вот, и по истечению нескольких месяцев я решил, что действительно нужно покаяться. Вначале я начинал это делать все сам. То есть некоторые грехи, от них отказаться. То есть своей силой воли. И некоторые грехи действительно без проблем, и нет ничего. Но были такие моменты, как бы, что вроде бы, да, все, я не грешу, не грешу, потом опа, и все. Раз, второй, третий. Я понял, что это что-то нужно, как говорил наш пресвитер, идти по этому плану, нужно покаяться. Было молодежное в Одессе у Сатова. Я вышел покаяться, помню, было сложно выходить, я покаялся. Общение закончилось, я уже стою возле микроавтобуса своего, молодежь приходит, меня поздравляет, они рады очень, улыбаются, желают Божьего благословения, но они не знают, что у меня происходит в голове. Я чувствовал себя действительно прощенным, я чувствовал действительно себя чистым, но на меня были нападки. То есть мысли были такие, Миша, ты вообще понимаешь, что ты сделал? И ты реально думаешь, что ты сможешь быть такие, как они? И я чувствовал себя действительно жертвой, просто беззащитным. Так, в принципе, и получилось. Одного покаяния для меня было недостаточно. Через несколько месяцев тоже были грехи, конечно, я это все понимал. Через несколько месяцев я решил с этим покончить. И как это сделал? Пришел к нашему пресвитеру в братскую, рассказал ему все, покаялся. Вот. И мне просто удивила его позиция. Он выслушал спокойно, ну и говорит так тихо и спокойно: «Миш, хорошо, что ты покаялся. Ты не член церкви. Враг так и пытается сбить человека с истинного пути. Многие члены церкви падают, уходят от Бога. Ты не член церкви. Заявляй на крещение, принимай крещение, входи в церковь и служи Богу». После этого, я когда вышел с братской, я понял, что я получил возрождение, я вышел уже радостным. И теперь я сейчас между вами стою, я тоже рад, что я здесь сейчас. Ну и в завершение хочу сказать, как итог моей истории, как я пришел к Богу, в чем моя ошибка была. Моя ошибка была во мне. То есть я хотел все сам сделать, своими силами. То есть верил больше в себя, а не в Бога, не доверял Ему так, как это было нужно. Поэтому, братья и сестры, наверное, вам это больше, да, известно о доверии к Богу. Мы как люди с ограниченными возможностями. Кстати, я тоже инвалид. Многие меня спрашивают, что-то ты на инвалида не похож. Я тоже инвалид, у меня проблемы со зрением. Я практически не вижу на левый глаз. Поэтому, братья и сестры, мы должны с вами все больше надеяться на нашего Господа Иисуса Христа, а не на наши силы. Аминь.
Bevor ich es nachher vergesse, hier ist Schlüssel so ein gefunden worden. Also falls jemand vermisst, der ist dann bei mir. Ein Fahrzeugschlüssel. Ja, wir wollen fortsetzen mit unserem Programm. Das heißt, jetzt hören wir ein Zeugnis von der Katharina Hugo und danach Bruder Waldemar Scheiermann das Lied und danach die Julia Adrian Gedicht. Bitte schön.
Ja, liebe Geschwister, als Elvira Lochmann letztens ihr Zeugnis erzählt hat, dass bei denen das Jahr schwer angefangen hat, dann konnte ich das nur bejahen. Also bei mir fing das letztes Jahr an. Ich hatte mir Ende Dezember eine harmlose Verbrennung geholt am linken Daumen und das hat sich dann später so entzündet, dass ich Antibiotikum nehmen musste. Und dann kam das so, dass ich das Antibiotikum noch nicht zu Ende genommen hat, dann hatte ich am rechten Daumen einen harmlosen Pickel und der wurde dann nachher, das war dann Mittwoch und Samstag, hatte ich schon eine Hand-OP, haben sie den ganzen Daumen aufgeschnitten und Kopaltunnel. Ja, und dann war ich zu meiner Routine Krankenhausaufenthalt in Hattingen, da wurde ich ja immer punktiert und danach wurde es mit meinen Beinen noch schwerer, als es schon war. Ich hatte so Steifheit in den Beinen. Und ich kam dann Freitag aus Hattingen nach Hause und Dienstag war ich wegen meinen Beinen schon wieder in der Notaufnahme. Und da war ich dann bis jetzt, bis letzte Woche Dienstag. Und dann, ich hatte gerade morgens noch eingezahlt für die Freizeit und dann dachte ich so, nein, wann komme ich jetzt nach Hause? Ich brauche das. Ich leide jetzt schon 2 Jahren, habe ich starke Schmerzen im Bereich meiner Lendwirbeln und rechte Hüfte. Letztes Jahr im Mai haben sie in den Lendwirbeln haben sie mir 6 Nerven verödet. Ich hatte auch schon Morphium bekommen, starke Schmerzmittel und hatte auch akute Schmerzen. Und ich leide auch jetzt unter Schmerzen und ich wusste überhaupt nicht, von was es alles kommt. Aber Gott sei Dank haben die Ärzte mich jetzt untersucht, geröntgt und haben gesagt, sie haben keinen Schub von der MS. Das liegt an ihren Wirbeln. Und jetzt haben sie mir noch eine Spritze Cortison gegeben, aber ich habe trotzdem nachts immer so Schmerzen, dass ich teilweise nur ein paar Stunden schlafen kann. Ja, und als Elvira das Zeugnis erzählte, dann kam mir gleich im Sinn mein Gedicht, das ich immer eigentlich in meine Bibel habe. Auch habe ich schon einigen im Krankenhaus vorgelesen, auch verschickt, die Geschwister, die krank sind. Ich wollte das auch vorlesen. Ich zweifle nicht, ob alle meine Wege auch heimwärts ziehen mit gebrochener Mast. Mich hält die Hand, die mich mit festem Griffe einmal für Zeit und Ewigkeit gefasst. Warum in Stürme, Tau und Segelrissen, ich weiß es nicht, der Höchste wird es wissen. Drum will ich fest in Sturm den Sturm in Antlitz schauen und Gott vertrauen. Ich zweifle nicht, ob auch mein heißes Flehen ihn oft umsonst um Licht und Aufschluss fragt. Ich kann sein weises Walten nicht verstehen, das mir so manchen heißen Wunsch versagt. Muss ich auch oft durch tiefe Wasser gehen, mein Glaube wird die Prüfung überstehen. Ich will ob Tränen meinen Pfad betauen, doch Gott vertrauen. Ich zweifle nicht, ich will auch nicht verzagen, fällt auch so mancher Erde oft Hoffnung hin. Nur wer das Kreuz wird, wird die Krone tragen. Und mein Verlust bringt ewigen Gewinn. Und schwirmen Sorgen um mich her wie Bienen, den Frommen müssten sie zum Besten dienen. Drum will ich fest auf Gottes Güte bauen und ihm vertrauen. Ich zweifle nicht, mein Anker ist der Glaube, die in die tiefste Seele Liebe dringt. Sein Geist von oben ist wie Friedenstaube, die mir den Ölzweig seine Liebe bringt. Wenn selbst auch wilde Stürme um mich erschrecken, ich bin des Herrn, sein Fittich wird mich decken. das lässt mich auch im tiefsten Todesgrauen noch Gott vertrauen.
Hoffnungslos und ohne Lichtblick, weltweit an den Straßenrand, liegen Gottes Bodenschätze, ungeliebt, verzweifelt, krank. Hilf mit Heben, dass sie leben, wie es Jesus tat. Gottes Liebe, Gottes Licht, will verwandeln ihr Gesicht. Hungrig Augen, kranke Hörlust, blind, leprös und auch gelähmt, warten sie auf Lebenschancen, da der Abgrund drohen kennt. Hilf mit Heben, dass sie leben, wie es Jesus tat. Gottes Liebe, Gottes Licht, will verwandeln ihr Gesicht. Unterwegs in Slums und Steppen trifft man Jesu Zeugen an, wie sie unermüdlich dienen, es sind wenige, komm, wer kann. Hilf mit Heben, dass sie leben, wie es Jesus tat. Gottes Liebe, Gottes Licht, will verwandeln ihr Gesicht. Wenn wir Herz und Hand verschließen, gibt's ein Morgen für sie nicht. Doch von Jesu Liebe entzündet, werden wir zum armen Licht. Hilf mit Leben, dass sie leben, wie es Jesus tat. Gottes Liebe, Gottes Licht, will verwandeln ihr Gesicht.
Liebe Geschwister, ich bin sehr froh und Gott dankbar, dass ich diesmal mit euch sein darf. Ich wollte erstmal nur ein Gedicht erzählen, aber dann dachte ich kurz, doch ein Zeugnis zu erzählen. Vor 3 Jahren wurde bei mir eine Veränderung im Kopf festgestellt und die Ärztin nach der Untersuchung sagt, wir müssen dringend operieren. Ansonsten bist du irgendwann mal querschnittsgelähmt oder hast Wasserkopf. Innerhalb von 2 Wochen haben die einen Termin gemacht und so kam die OP am Kleinhirn. Es war eine schwere Operation. Ich habe mich eigentlich damit vorbereitet, dass ich nicht mehr aufwache und bei dem Herrn bin. Aber Gott sei Dank hat er das wunderbar geführt. Ich konnte weiterleben und während der OP musste halt festgestellt werden, ob die auch was vom Kleinhirn entfernen müssen oder nicht. Und Gott sei Dank musste das auch nicht geschehen. Es haben andere Dinge ausgereicht, dass das Kleinhirn ganz geblieben ist und ich die Feinmotorik und alles behalten konnte. Ich bin dann nach Hause und lag noch mehrere Wochen, bis ich fast erblindet bin. Dann bin ich wieder zum Augenarzt und er hat mich ins Krankenhaus wieder geschickt und ich musste notfallmäßig nochmal operiert werden, weil ich dann Wasserkopf bekommen habe und musste einen Shunt eingebaut werden. Es war eine schwere Zeit, vor allem, man ist ja noch so jung und, aber der Herr hat so wunderbar durchgeführt, er hat so viele Gebete erhört, er hat einfach so geholfen und durchgetragen. Ich kann wieder ganz normal sehen und die Operationen waren sehr schwer, aber sie sind sehr gut verlaufen und Ich habe nur gesehen, dass Gott geführt, geleitet hat. Er hat es zugelassen, aber er hat auch geholfen. Und auch jetzt habe ich nie so viele Schmerzen und ist viel besser nach der Operation geworden. Und in dieser Zeit hat mich eine Schwester besucht und mir eine Karte hinterlassen, was mich sehr gestärkt hat und ja immer wieder Mut gibt, durchs Leben zu gehen. Als Jesus Christus die Stunde erkannt, in der er wurde vom Vater gesandt, goss in das Becken er Wasser hinein und wusch den Jüngern die Füße ganz rein. Doch als der Heiland an Petrus sich wandt und ihn darüber sehr unwillig fand, liebend und tröstend zu ihm er dann sprach, was ich jetzt tue, erfährst du hernach. Manch eine Stunde erleben wir heut, die Not und Leiden ins Leben uns streut. Schlaflose Nächte bewegen das Herz, Sorgen und Kummer vergrößern den Schmerz. Unglück und Krankheit, die Trennung durch Tod, treffen auch uns, die wir glauben an Gott. In den Gedanken fragt man dann, wieso? Habe ich gesündigt, o Herr, irgendwo? Liebend und tröstend der Heiland dann spricht, was ich jetzt tue, verstehst du, Kind, nicht, doch in dem Himmel auf ewig vereint, wirst du erfahren, wie ich es gemeint. Dort gibt es ewig kein weinendes Aug, dort gibt es ewig kein Ohr, das da taub, dort gibt es ewig kein sorgendes Herz, noch einen Leib, der da fühlt tiefen Schmerz. Sollten wir heute nicht fröhlicher sein, trotz mancher Trübsal und trotz mancher Pein? Alles auf Erden ist zeitlich und kurz, auch schwere Tage vergehen wie im Sturz. Wollen vertrauen dem Herrn auf das Wort, welches schon damals die Jünger gehört. Was ich jetzt tue, ist unklar für dich, aber hernach wirst verstehen du mich. Amen.
Сердце не дрогнет твое, пусть если даже и будет темней, ты не страшись ничего, пусть если даже и будет темней, ты не страшись ничего. Знай, по тропинке с тобою идет, тот, кто весь мир победил, верь, что через скорбь он тебя проведет, верь, и он даст тебе сил, верь, что через скорбь он тебя проведет, верь, и он даст тебе сил. Пусть на пороге неведомых дней силу черпает душа, силу, которую дал нам ручей, то, что течет со Христа, силу, которую дал нам ручей, то, что течет со Христа.
За все благодарите, Боже. Уж никакая тут ошибка, когда тоска на сердце гложет, благодарить не умолкая. За все благодарите, Боже. Ты никогда не ошибался. Ты хочешь, чтоб земной прохожий благодарил и улыбался. За все благодарите, Боже. За доброе еще понятно. Благодарить за злое тоже и тяжело, и неприятно. Благодарить, когда недуги одолевает ежечасно, когда дела не только туги, а просто-напросто ужасны. За все благодарить. Кому сказал ты это, Боже? Тобою избранной элите, тем, кто вместить все это может. Искупленным твоею кровью сказал слова ты эти мудро, исполненным к тебе любовью понять легко их, а не трудно. Что наши временные слезы в сравнении с будущей славой? Обиды, горести, угрозы – ничто во время переправы. Нам берег виден в отдаленье, ты нас, Спаситель, ожидает. Немного мужества, терпения, а там и вечность засияет. Нас Бог от ада спас навеки, и потому не говорите, что бурны и опасны реки, плывя по ним, благодарите. Опасней вечная погибель, ужасна вечность без спасения. Извились путь наш, но изгибы имеют смысл и назначение. Ты не ошибся, мудрый Боже, ты прав, о наш Спаситель. И вызывают дрожь по коже слова «За все благодарите». Слава Богу!
Wenn lieben Stürme tosen, wenn alles wankt und bricht, wer gibt ihm Ruhelose, im Leben Halt und Licht? Nur Jesus allein, nur Jesus allein, nur Jesus allein kann Schutz und Trost und Friede sein. In inneren Gram und Schmerzen kein Friede rinnt zum Herr. Wer stärkt die müden Herzen, wer bringt den Frieden weg? Nur Jesus allein, nur Jesus allein, nur Jesus allein kann Schutz und Trost und Friede sein. Nicht drück die Last der Sünden, mein Herz ist krank und wund. Wo kann ich Ruhe finden, Vergebung meiner Schuld? In Jesus allein, in Jesus allein, in Jesus allein wirst du von Schuld und Frieden frei. Ich nur Jesus allein, nur Jesus allein, nur Jesus allein wirst du von Schuld und Sünde frei.
Как трудно верить в испытания, враг так старается согнуть. Но все ж легко любить в страданиях и ближе ко Христу прильнуть. К Его ногам сложить все горести, все, что мешает на пути. И вот стою у самой пропасти, прошу, Христос, не уходи. Я без тебя и шаг не сделаю. Сплетает враг коварно сеть, И хочется запачкать белое, все хочет доброе стереть. И в это время испытания, как глубока твоя любовь, она не знает расстояния, она прощает вновь и вновь. Голгофе ближе через страдания. Прости, Иисус, за боль прости. Прости, что в этом испытании мне трудно берегу грести. Я понял то, что в испытаниях ты мне дороже, ближе стал. И ты один в моих страданиях меня любить не перестал. О мой Спаситель, дай мне мудрости, чтобы искупить вину свою, что в испытаниях и трудностях взирать на кровь из ран твою. Аминь.
Ja, wenn wir es betrachten, diesen kurzen Abend, die Gemeinschaft, und es zusammenfassen, so merken wir eigentlich das Leben, was wir durchleben. Von einer Seite sehen wir, dass es wir als Menschen haben oft Nöten. Da, wo wir sehr oft auf dem Boden liegen, durch Not gehen, dann, wo wir vielleicht Sorgen haben, wie auch durch Zeugnis wir gehört haben, Operationen, man ist noch jung, man hat vielleicht irgendwelche Vorstellungen, man geht durchs Leben, man hat Schmerzen, man hat die Not, wie es weitergeht. Andersrum sehen wir wiederum auch durch diese Zeugnisse, dass durch diese Nöte, durch diese Schwachheiten, durch die Sorgen, auf einmal ist jemand da, dem man das alles anvertrauen kann und er ihn wieder aufheben kann, ihm wieder das Leben schenken kann, das Vertrauen, die Hoffnung. Und wir haben aber auch gehört, warum wir diese Hoffnung haben. Hoffnung, dass wir eine herrliche Heimat haben, wonach wir als Kinder Gottes uns sehnen dürfen, sollen, dass wir alles dran setzen sollen, dass wir einsmal das Ziel erreichen. Da, wo auch schon manch einer vielleicht von unseren Lieben auf uns warten. Ja, und ich möchte uns auch noch zum Schluss einen Vers uns lesen. Römer 8, Vers 18. Römer 8, Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind. Ist der Vers zu Ende? Nein. Da steht auch kein Komma, ist auch kein Punkt. Der Vers geht weiter. Der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Es ist ein Vergleich. Ein Vergleich, das eine Leben hier auf dieser Erde, das durch Leiden geht, durch Schwierigkeiten geht. Und gerade hier in diesem Raum, durch diesen Gemisch der Geschwister, sehen wir diesen Unterschied. Einschränkungen, Behinderungen, Schmerzen, Not, Leiden, Sorgen um den morgigen Tag vielleicht. Das sind Leiden, die in dieser Welt uns verfolgen, uns mitnehmen, uns verfolgen in diesem Leben. Aber Apostel Paulus schreibt, denn er hat ja auch einiges erlebt, wenn wir lesen sollten, was er aufreiht, wodurch er alles durchgegangen ist in seine Trübsal, so kann er gewiss auch hier diesen Vers mit Sicherheit auch so schreiben. Dieser Leiden, auf dieser Erde, die sind es nicht wert. Zum Vergleich, wenn wir die Waage nehmen sollten, zum Vergleich, das überwiegt alles. Die Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Die Herrlichkeit. Also das ist kein Vergleich. Ja, ich weiß, es sind schwere Zeiten, auf dieser Erde zu leben. Wir müssen das Ziel erreichen, um dann diese Herrlichkeit zu erleben. Wir haben noch vielleicht einen Weg vor uns liegen. Aber wir haben auch durch Zeugnisse gehört, wie wunderbar erhört der Herr Gebete, wie wunderbar der Herr führt einen den anderen. Und wir sehen, dass es gibt nicht ein Rezept, dass nur durch diesen Punkt wird er dich führen. Und dich vielleicht auch genau mit diesem Rezept. Nein, für jeden Einzelnen hat er ein besonderes Rezept. Und das ist unsere Prüfung in diesem Leben, dass wir einmal die Herrlichkeit erleben. Liebe Geschwister, wir wollen auch diesen Abend damit abschließen und nochmal zu sagen, es zusammenfassen. Denn ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind, der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis, was wir haben. Nicht loslassen, nicht verlieren, sondern festhalten auf die Hoffnung, die Zukunft im Himmel bei dem Herrn. Amen. Julius. Ja, ich habe verstanden vom Gemeindeältesten, der Enkelkind, ja, noch Enkelkind, der Julius, der ist im Krankenhaus. War im Krankenhaus. Am Mittwoch. Sehr schlecht geworden. Der ist wieder gekommen und jetzt wieder schlechter geworden. Ja, dass wir für ihn, für den Julius beten. Ja, wir haben heute auch morgens einige Gebetsanliegen gehört, auch während des Tages. Ja, für die Schwester aus der Küche hat auch gebeten zu beten. Wollen wir auch diese Gebete, Anliegen mitnehmen ins Gebet? Ja.
Ich war vor ein paar Tagen im Krankenhaus. Bei mir haben sie Eingriff gemacht durch die Leiste. Und vor dem Tag hatten wir ein Gespräch gehabt und da hat er gesagt, man kann davon sterben. Dann habe ich mich entschieden zu machen. Der Herr hat mir beigestanden bei dem Eingriff, war gut abgelaufen, ohne Komplikation. Ich bedanke mich für die Gebete.
Ja, dem Herrn die Ehre dafür. Ja.
Geschwister, ich wollte noch sagen, wer will sich noch an meinem Büchertisch bedienen, der kann das tun. Nach anderthalb Stunden, so circa Viertel nach zehn, vielleicht ein bisschen später, werde ich das alles abräumen. Was anbelangt den Büchertisch von Bruder Volker Engelbert, also diese echtes Gold, die werden bis morgen bleiben. Volker hat sich geweigert, das mit mir aufzuräumen. Das wird ein bisschen später sein, aber meine Bücher, alles, wenn jemand was noch möchte, der kann sich jetzt bedienen. Das werde ich abräumen.
Gut, die andere Sache ist noch, Schwester Christina hat noch die Karten da ausliegen, wir können da sich auch bedienen an den Karten, die mitzunehmen. Gut, lass uns auch jetzt in kurzen Gebeten uns beteiligen in der Gebetsgemeinschaft und dann gehen wir rüber.